Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Die Reihen sind ein bisschen gelichtet. Sieht man jetzt erst von hier vorne, weil doch viele in Urlaub sind. Ich begrüße alle, die uns aber auch zugeschaltet sind und wünsche euch eine schöne Urlaubszeit oder eine schöne Zeit, wo auch immer ihr seid. Wir wollen heute miteinander nochmal nachdenken über den Schluss des Vaterunsers. Und dieser letzte Vers ist eine Formel, die im Grunde ich möchte mal sogar ganz provokant sagen, eigentlich gar kein Bibeltext ist, weil sie kommt in den beiden Evangelien, in denen das Vaterunser steht, eigentlich gar nicht so vor. Das möchte ich erklären, denn was uns der Christoph gerade gezeigt hat im Schlachtertext, da stand es ja ganz eindeutig dabei. Deshalb habe ich auch schnell nochmal geblättert, weil ich gedacht habe, vielleicht hatte der Christoph zwei Klammern vergessen, aber es ist tatsächlich so, im Schlachtertext ist dieser, in der Übersetzung ist tatsächlich diese Formel, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, ist Teil des Bibeltextes. Das ist nicht ganz richtig. Und der Grund ist schlicht und einfach der, dass den Übersetzern im 16. Jahrhundert, also Luther im deutschsprachigen Raum, Handschriften zur Verfügung gestanden haben, die etwas später geschrieben worden sind. Und beziehungsweise ganz krass war es dann bei Erasmus von Rotterdam, der hat dann aus der lateinischen Übersetzung übersetzt, was natürlich komplett falsch ist. Und in diesen späteren Handschriften, da ist tatsächlich in Matthäus am Text dann diese Formel angefügt. Und man hat erst wesentlich später zum Beispiel im Sinai-Kloster dann Handschriften gefunden, das sind vier Stück, das sind wirklich die ältesten und die bilden dann die Gruppe an Handschriften, die das Neue Testament wirklich am präzisesten darstellen. Und in diesen alten Handschriften, die auch die Grundlage für die ganze Bibelwissenschaft sind heutzutage, da ist dieser Vers nicht dabei. Ja, wo kommt er denn dann her, fragt man sich natürlich. Und es gibt, denke ich, zwei Antworten. Das eine, das ist eine historische und das andere ist auch eine inhaltliche. Und das möchte ich euch mit euch heute mal vorstellen, besprechen. Und dann möchte ich euch noch etwas sagen über diese einzelnen Begriffe, die in dieser Formel enthalten sind. Ja, also historisch gesehen kommt dieser Schluss des Vaterunsers aus einer sehr alten Handschrift, aus einem alten Text, der im Grunde sowas wie die älteste uns überlieferte Gemeindeordnung ist. Der nennt sich Didache und hat auch so ein bisschen den Übertitel Lehre des Herrn durch die 12 Apostel an die Heiden. Das ist ein Text, der ist entstanden so Ende des 1. Jahrhunderts, also wahrscheinlich die ältesten Teile zwischen 60 und 80 nach Christus. Es ist aber eigentlich ein Lehrtext und die Schrift selbst erhebt in sich selbst nirgends den Anspruch, apostolisch zu sein. Und der Titel ist auch erst später entstanden. Und man wird letztendlich sagen können, dass die ersten 6 Kapitel dieser Schrift, die also nicht zum Neuen Testament gehört, an junge Christen nach der Taufe gerichtet ist. Es ist sowas wie ein Katechumenunterricht. Und wahrscheinlich ist sie in Syrien entstanden, vielleicht auch in Ägypten. Und der zweite Teil, die anderen 7 Kapitel, sind wahrscheinlich auch erst etwas später dazu geschrieben worden. Diese Schrift ist spannend insofern, als sie von vielen Kirchenvätern erwähnt worden ist. Also man wusste lange Zeit, es gibt sie, man hat sie nur nicht gehabt. Und es war dann eine Sensation, als sie 1873 tatsächlich in Istanbul von einem griechisch-orthodoxen Lehrer in einer Handschrift entdeckt wurde, von 1056, also natürlich nicht das Original, sondern praktisch als Zitat in einer Sammlung von alten Handschriften. Und heute ist dieses Original in Jerusalem. Und im Kapitel 8, da kommt dann diese Endformel zum Vaterunser vor. Das Kapitel geht über das Fasten und Beten. Der erste Vers oder der erste Satz ist über das Fasten und dann im zweiten, da steht dann eben, auch sollt ihr nicht beten wie die Heuchler, sondern wie der Herr in seinem Evangelium es befohlen hat, so betet. Dann kommt das Vaterunser und am Schluss eben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel, weil dein ist die Macht und die Ehre in Ewigkeit. Und dreimal am Tag sollt ihr so beten. Also da taucht dieser Vers eigentlich zum ersten Mal auf, historisch gesehen. Inhaltlich ist es natürlich nicht zum ersten Mal, sondern inhaltlich sind solche Formeln und so ein Lobpreis im Judentum schon lange üblich und meistens eben zum Abschluss eines Gebetes. Da wurde Gott noch einmal gelobt und ein typischer Vers ist das hier aus 1. Chronik 29, wo steht, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Dieser Vers, der stammt aus dem Gebet, was David gebetet hat, kurz vor seinem Tod, als er praktisch mit seinem Hofstaat und auch mit seinen Söhnen gefeiert hat, dass jetzt bald der Tempel gebaut werden soll. Da wurde gestartet, für den Tempel zu sammeln, Geld zu sammeln und Spenden und Edelsteine, Gold und Silber und so weiter. Und das ist sowas wie ein Vermächtnis natürlich auch von David, dass er Gott nochmal so deutlich lobt. Ja, dieser Lobpreis ist nicht nur ein Loben von Gott, sondern es ist ja auch ein Proklamieren von Gottes Macht, ganz klar für die Öffentlichkeit und ein wichtiger Teil des Gebetes. Und Gebet ist ja auch für uns letztendlich ein ganz wesentlicher Teil für unser Leben, dass wir uns erinnern, wer Gott eigentlich ist. Es ist ja nicht nur ein Gespräch in dem Sinn, dass ich jetzt Gott bitte, meine Wünsche zu erfüllen oder dass ich ihm erzähle, wie es mir geht, weiß er sowieso, sondern Gebet ist ja eben, dass ich Gott auch lobe und dass ich mir selber auch deshalb wieder bewusst werde, wer er eigentlich ist. Lobpreis ist eben ein ganz wesentlicher Teil meiner Begegnung mit Gott. Und deshalb möchte ich jetzt zu diesen einzelnen Begriffen kommen, die in dieser Schlussformel des Vaterunsers vorkommen. Als erstes ist ja, denn dein ist das Reich. Dieser Begriff Reich, der bezieht sich auf die Königsherrschaft von Gott. Das heißt ja teilweise auch Königreich. Und ganz zentral für die Juden war ja dieses Schma Israel in 5. Mose 6, wo gesagt wird dem Volk, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und auch in Jesaja 33 kommt so etwas zum Ausdruck, da steht, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Und wir wissen ja alle, dass die Geschichte von Israel mit seinem Gott eine schwierige Geschichte war oft und dass das in der Tat letztendlich faktisch was anderes gelebt wurde als das, was als Anspruch formuliert war. Und auch an dieser Jesaja-Stelle wird es sehr deutlich, denn diese Erinnerung ist praktisch ein Einschub in andere Verse, wo eher geschildert wird, dass es eben tatsächlich anders ist. Aber die Verheißung ist gegründet auf dieser Tatsache, dass eben der Herr der Meister ist, der Herr ist der König. Und die Verheißung ist, er hilft uns. Der Anspruch Gottes an Israel ist also klar, wird im Alten Testament ja immer wieder formuliert. Interessant ist aber auch, dass es eben ein Anspruch war, der nicht nur an das Volk Israel als wirklich ganz kleine Einheit innerhalb der vielen Menschen auf der ganzen Erde gerichtet war, sondern dass der Anspruch von Gott seine Macht und seine Präsenz sich natürlich auf die ganze Erde bezieht. Und das ist aber auch schon Israel bewusst und David selber zum Beispiel hat das auch formuliert. Er in 1. Chronik 16, da kommt in einem Psalm, es ist im Grunde ein Psalm, er ist der Herr, unser Gott, errichtet in aller Welt. Und ausführlicher möchte ich euch noch vorlesen aus Psalm 97. Da steht, der Herr ist König, das freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Und diese Inseln sind ja ein Ausdruck dafür, dass das praktisch bis zum Ende der Welt reicht. Also für die Menschen damals waren die Inseln dann sozusagen das, was am weitesten entfernt ist. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze, Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit. Und jetzt kommt ein interessanter Halbsatz noch. Und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Das war jetzt ja etwas, was schon ziemlich mutig formuliert war, würde ich sagen, so aus heutiger Sicht. Wenn ich in diesem kleinen Land Israel sitze und dann sage, alle Völker sehen seine Herrlichkeit, das heißt, auch die auf den Inseln weit weg, vielleicht sogar Menschen, die noch nie Kontakt mit Israel hatten. Das ist ja etwas, was damals doch sehr fraglich war. Und ich glaube, man kann es besser verstehen, wenn man es prophetisch sieht. Das war in einer Voraussicht letztendlich auch schon formuliert, dass eben alle Völker seine Herrlichkeit sehen. Und diese Prophetie, da kann man ja heute, glaube ich, schon sagen, dass wir da schon relativ nah dran sind, weil wirklich das Evangelium fast überall weltweit verkündet wird. Da sind wir schon sehr nah an einer Erfüllung, aber noch nicht am Endpunkt. Wenn man jetzt aus der Zeit von David 1000 Jahre weitergeht, dann kommt man dann in die Zeit, in der Jesus eben geboren ist. Und letztendlich ist der erste Schritt dieser prophetischen Erfüllung natürlich Jesus und nicht jetzt unsere Zeit heute. Und die Erwartung war groß im Volk Israel, dass diese Zeit kommt und erfüllt wird. Und die Frage ist natürlich, wurde das Reich und die Königsherrschaft Gottes tatsächlich mit dem Erscheinen Jesu auf der Erde erfüllt? Dieser Begriff taucht sofort auf in dem ersten Evangelium in Markus. Im Kapitel 1, Vers 14 steht nämlich, nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also Jesus hat ganz klar gesagt in seinen ersten Predigten, als er öffentlich wirksam wurde, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und es ist erfüllt, letztendlich dann auch vor euren Augen. Und das Irritierende war ja nur, das sah ja total anders aus, wie das, was die Leute eigentlich erwartet haben. Zumindest zum großen Teil. Sie haben eigentlich einen großen Herrscher erwartet, der das Reich aufrichtet, aber auch in einem politischen Sinn. Jesus verkündet aber den Ausbruch der Königsherrschaft in Galiläa den Armen. Er verkündet ihn den Hungernden und den Weinenden vor allem. Natürlich verkündigt er ihn auch den anderen, aber die haben so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verstehen. Denn die Erwartung war eine andere. Und dieses Reich, diese Königsherrschaft Gottes, ist eben gegründet nicht auf Kraft von Menschen oder auf Kraft von Militär oder auf Kraft von Beziehungen oder von Netzwerken, sondern sie ist letztendlich die Basis einer anderen Kraft. Die Kraft Gottes, das haben wir ja auch in diesem Vers aus dem Timotheusbrief direkt gehört, den du vorhin gebracht hast, die Kraft Gottes ist letztendlich eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und Gott arbeitet mit seinem Geist, nicht nur heute, sondern auch damals schon. Und die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, hat sich zum Beispiel bei Jesus manifestiert im Austreiben von Dämonen. Da ist diese Stelle, Matthäus 12, also auch am Anfang seiner Wirksamkeit. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser etwa Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also dieser Sieg über die Dämonen war eben kein Sieg von Satan über sich selbst, sondern ganz klarer Ausdruck des Sieges der Kraft Gottes über das Böse. Und diese Kraft Gottes führt dann dazu, dass tatsächlich das Reich Gottes da ist und sichtbar wird. Wir kennen das heute. Wir haben manchmal das Problem, dass das für uns so selbstverständlich ist, aber es war etwas wirklich ganz Besonderes. Und das wird auch im Evangelium deutlich, zum Beispiel eine Stelle in Lukas 10, da wendet sich Jesus zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, die Jesus vom Vater erbeten hat, die wird ja dann noch deutlicher durch eine Steigerung der Wunder bis hin zur Auferweckung des Lazarus, also wo dann der Tod besiegt wird, sogar sehr öffentlich, sehr demonstrativ. Und die ultimative Kraft des Gottes wird ja dann klar im Tod und in der Auferstehung von Jesus selbst. Und damit wird sie zur Wirklichkeit und diese Wirklichkeit führt letztendlich zur Herrlichkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir sind beim dritten Begriff. Im Alten Testament erfüllte die Herrlichkeit von Gott nicht nur den Tempel oder die Stiftshütte. Sie ist auch schon in der Wolke zu sehen oder in der Feuersäule. Aber da ist sie ja wieder sozusagen örtlich begrenzt und auch nur so richtig für das Volk und vielleicht noch für die direkten Feinde wahrnehmbar. Die Kraft, die Herrlichkeit Gottes, und das war damals dem jüdischen Volk schon bewusst, erfüllt aber die ganze Welt. Und auch wieder aus der ersten Chronik, ein Psalm, singt dem Herrn alle Lande, verkündet täglich sein Heil, erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit und unter allen Völkern seine Wunder. Also diese Bedeutung von Gott, die beschränkt sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern da ist auch schon lange, lange vor Jesus ganz klar formuliert, dass Gottes Herrlichkeit die ganze Welt angeht und dass da etwas kommt und auf sie wartet. Im Neuen Testament wird die Herrlichkeit Gottes dann sehr deutlich, zum Beispiel in der Verklärung Jesu auf dem Berg. Und sie wird sehr deutlich durch Wunder. Zum Beispiel in Johannes 2, da steht, das ist das erste Zeichen, das Jesu tat. Das war die Umwandlung von Wasser in Wein. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also wieder ein Wunder, also ihr merkt, Kraft und Herrlichkeit hängen sehr eng miteinander zusammen. In dem Maß, in dem Kraft sichtbar wird und deutlich wird, wird eben auch die Herrlichkeit Gottes deutlich. Und Jesus hat eben die Wunder genutzt und hat sich so gezeigt, um seine Herrlichkeit dem kleinsten Zirkel, also seinen Jüngern und den Menschen, die eben dann vor Ort waren, deutlich zu machen und eben auch sein Predigen damit eine andere Wertigkeit und Schwere zu geben. Wenn wir dran denken, dass es damals war, dann denken wir vielleicht oder dann haben wir manchmal so das Gefühl oder die Befürchtung, dass das war damals und das ist heute anders oder das können wir nicht mehr so erleben. Aber in der Formel, in der Schlussformel des Vaterunsers, da steht ja am Schluss in Ewigkeit. Das heißt, diese Präsenz von Gottes, seine Kraft, seine Herrlichkeit, sein Reich, das ist natürlich nicht nur damals gewesen, sondern das ist, das geht bis in die Zukunft. Und es ist in der Ewigkeit noch viel, viel deutlicher. Dieser Perspektivwechsel, der ist immer wieder notwendig. Und wenn man selber jung ist, ich erinnere mich da auch an mich selbst, so als Teen oder als junger Erwachsener, da denkt man manchmal, das ist alles nur Vertröstung. Ja? Also so diese Perspektive Ewigkeit. Und man würde sich ja eigentlich wünschen, dass heute was passiert, ja, oder zumindest in den nächsten Jahrzehnten. Aber in dem Maß, in dem man vielleicht ein bisschen älter wird, in dem man vielleicht auch Texte anders liest oder auch Erfahrungen macht, kann sich das auch ändern. Und letztendlich merkt man, dass Gottes Gegenwart tatsächlich da ist und dass sie sozusagen wie ein Keil in unsere Gegenwart hineinreicht. Der Keil als Bild, weil sie in Zukunft deutlicher werden wird. Also Gottes Gegenwart und seine Macht wird in der Zukunft, in der Ewigkeit unübersehbar sein. Aber sie reicht in unsere Gegenwart und sie reicht natürlich auch in die Zeit der Christen vor uns, der Schwestern, der Brüder, die weit vor unserer Zeit gelebt haben. Sie war sichtbar für sie und für andere doch nicht sichtbar. Und aus unserer heutigen Sicht, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann ist sicher auch vieles noch nicht sichtbar, nach wie vor. Selbst für wie uns, die wir klare Erwartungen vielleicht haben und auch durchaus ein Bild, was da alles uns verheißen wird. Diese liturgische Formel am Ende des Vaterunsers ist eben zwei Dinge, das ist zweifach wichtig. Zum einen ist es ein Wunsch, dass diese Macht Gottes und seine Präsenz, dass sie sichtbarer wird und dass sie dann auch in Ewigkeit sich vollendet. Und sie ist aber auch eine Verheißung und eine Zusage für die Gegenwart, eben weil Gott tatsächlich auch jetzt präsent ist. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach zu verstehen, selbst für uns nicht. Und für Menschen, die jetzt sozusagen in diesem Bereich Analphabeten sind, wird es dann ganz, ganz schwierig zu verstehen. Und dann kommen dann auch Missverständnisse zustande, weil manche Begriffe ähnlich sind oder gleich sind und völlig unterschiedliche Bedeutungen haben. Und es gibt da viele, viele Beispiele auch aus der Vergangenheit und auch jetzt aus der Gegenwart. Deshalb noch zwei Sätze zum Begriff Reich. Das ist ja ein ganz schwieriger Begriff, weil der im Augenblick total überlagert wird durch irgendwelche Vorstellungen vom Deutschen Reich aus der politischen Geschichte und irgendwelchen Projektionen in die Zukunft. Da ist natürlich das Reich Gottes und die Königsherrschaft Gottes weit von entfernt. Es haben sich ja in der Vergangenheit unterschiedliche Meinungen auch dazu entwickelt. Zum einen natürlich so eine Art defensive Haltung, das Reich Gottes ist da, aber man sieht ja gar nichts, da ist ja nichts. Man zieht sich auf sich selbst zurück in seinen kleinen Zirkel und lässt die Welt Welt sein, auf der einen Seite. Man kann das Ganze auch dann noch etwas allgemeiner ausdrücken, wie es Martin Luther gemacht hat mit seiner Zwei-Reiche-Lehre, dass man halt sagt, okay, es gibt halt das weltliche Regiment und das geistliche und die beiden haben eigentlich fast nichts miteinander zu tun, was dann, dann auch teilweise katastrophale Folgen hat, weil natürlich der Anspruch Gottes ist, dass sich auch in unserem Leben das, was er möchte, manifestiert und auch deutlich wird. Und das kann auch durchaus auf der politischen Ebene Folgen haben. Dafür gibt es genügend Beispiele. gerade in der Sozialgesetzgebung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch heute zunehmend in unserer säkularen Gesellschaft die Einstellung mit dem Begriff Reich. Ja, was wollt ihr eigentlich, wenn der Begriff fällt? Wollt ihr jetzt hier irgendwie sozusagen rechtskonservativ oder noch schlimmer irgendwie ganz, ganz autoritär irgendwas aufrichten, was fundamentalistisch dann schon geprägt ist? Und solche Vorwürfe sind zum Beispiel, das habt ihr vielleicht gesehen, geäußert worden gegenüber den Oprahs und anderen, die da in Stuttgart ein großes Konzert auf dem, wie heißt der, Königsplatz? Ich weiß nicht, also auf dem Hauptplatz in Stuttgart, mitten in der Stadt gemacht haben, was wirklich eine tolle Veranstaltung war und was dann aber im ZDF von Frontal sehr massiv und also auch provokant angegangen wurde. Und da haben die Oprahs sich dann also wirklich total verteidigt und gesagt, nee, wir haben überhaupt keinen Anspruch, wir haben auch gar nichts gesagt in diese Richtung. Also uns werden Begriffe in den Mund gelegt, die wir weder gesagt haben noch so gemeint haben. Also wenn wir Reich Gottes sagen, dann meinen wir natürlich was anderes als andere Leute, die Reich sagen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da nicht provozieren lässt. Ich glaube, wir haben Grund genug, fröhlich Gott zu bekennen und fröhlich an ihn zu glauben. Wir wissen, dass die Königsherrschaft Gottes in unserem Leben und auch in Teilen sicher von unserem gemeinsamen Leben schon sichtbar wird. Und das ist auch gut so. Aber wir wissen natürlich, dass unser Leben hier nur ein ganz, ganz kleiner Abglanz ist von dem, was auf uns wartet. Und darauf können wir uns freuen und fröhlich daran glauben. So viel zum Vater Unser. Und ich bin mal gespannt. Gerd, machst du noch mal so einen Knopf nächste Woche? Er versucht es. können wir uns darauf freuen, da fasst Gerd nochmal zusammen. Ich möchte gerne zum Abschluss beten mit uns und bitte euch, dafür aufzustehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für deine Gegenwart. Wir möchten dir danken, dass du, dass der Vater, dass der Heilige Geist Begleiter sind in unserem Leben, die uns halten und die uns eine Perspektive geben, auch in Richtung Ewigkeit. Danke für alles, was du schenkst. Ich möchte dir danken für alle Offenbarungen, für alle Verheißungen, die Menschen schon lange, lange vor unserer Zeit gegeben worden ist, die schon ein bisschen was sehnen und erahnen konnten. Und danke, dass du, als du auf dieser Welt warst, uns so viel gesagt und gelehrt hast, was uns hilft, was uns weiterbringt und was vielen Generationen vor uns schon geholfen hat und ihnen Segen und Heil war. Herr, hilf uns, dass wir es selber in unserem Leben erfahren können. Und hilf uns auch, dass wir in unserem Alltag konkret diese Erwartung, diese Gelassenheit in der Sicht auf deine Ewigkeit leben können und dass wir es auch weitergeben können an die nächste Generation. Danke, dass du unser Retter bist. Und wir wollen noch zusammen beten, so wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.